Ich begrüße Sie alle. Vor Ort ist mir mit einem rasche Analysieren möchte ich eine allgemeine Frage ansprechen, die mit der Parasha dieser Woche und der Parasha letzter Woche zu tun hat. Es gibt im Buch Bereshit verschiedene Erzählungen, die im Parallel vorkommen. Ja? So gibt es die Schöpfungsgeschichte im ersten Kapitel von Bereshit und dann einen Ausschnitt aus der Schöpfungsgeschichte im zweiten Kapitel von Bereshit. Ja? Wenn man die Sintflut anschaut, dann gibt es auch so aus zwei Perspektiven erzählt. Und bei Abraham und Sarah haben wir letzte Woche die Geschichte, wo sie nach Ägypten zogen, ja, weil es einen Hunger gab. Und Abraham damals noch, sagte seiner Frau Sarai, Imri na achoti at, sage bitte, du bist meine Schwester, Lemani tavli ba'avurech v'chaitad nafshi b'gdalech, damit es mir gut gehen wird und ich werde im Leben bleiben können. Ja? Übrigens, ich habe meine eigene Theorie, die jetzt nicht besonders wichtig ist, aber sehr kurz kann ich sagen, wieso will der Pharao sich mit dem Abraham verschwägern? Das ist Abraham so wichtig, dass man das macht. Erstens, Abraham hatte ein riesiges Unternehmen, muss man sagen. Ich meine jetzt nicht eine Firma zwingend, obwohl ja, das ist auch gemeint. Denn irgendwann führt der Krieg gegen Großmächte aus Mesopotamien. Es gelingt ihm, 318 Elitetruppen fortzusenden. Ja, wenn es 318 Elitetruppen gibt, Chaniche Beto, dann darf man annehmen, dass es noch eine ganze Menge andere gab, die mit denen, das ist ein Heer so von 2000 Leuten ungefähr, 1500 Leute. Wer kann so ein Heer kommandieren? Eine Privatperson, das ist nicht so einfach. Also erstens, Abraham war sehr reich und sehr mächtig. Aber andererseits war Abraham kein König. Ja, es gibt zwar die Knaaniter, die von Menschen von Sdom sagen, du bist ein Fürst Gottes, das können die lokale Leute sagen, weil sie ihn kennen. Aber was hat der Pharao damit zu tun? Ja? Abraham ist nicht, kommandiert keine Stadt und er ist kein Land und warum soll der Pharao sich mit ihm verschwägern? Es steht nicht, dass das die Esther ist, dass das die Königin wird, ja? Sondern Abraham fürchtete sich, man wird so jemand Mächtiges sehen, dann könnte er als Drohung darstellen oder als mögliche Verbündete. Mhm. Und eine Frau zu nehmen war ja Koalitionspolitik. Also für den Pharao, wenn er jetzt statt 200, 201 Frauen hat oder 1000 und 1001, macht es nicht aus. Ja? Dafür erlaubt es, jetzt, wenn man keine Möglichkeit sieht, um eine Koalition aufzubauen, ist die Person eine Drohung. Das heißt, Abraham steht vor der Wahl, er weiß sehr, sehr gut, entweder wird man sich an ihn interessieren und er kann Zeit gewinnen, oder man will ihn aus dem Weg räumen. Und er steht also vor dieser Wahl, weil er eben ein wichtiger Geschäftsmann ist. Er ist mächtig genug, um aufzufallen, nicht mächtig genug, dass er zwingend, dass er eigene Macht gegen den Pharao hat, nicht in seinem Territorium, ja gegen den mesopotamischen König hat er in großer Entfernung aus Mesopotamien gekämpft. Ja? Die haben ja nicht ein Heer von 100.000 Leute geschickt. Wenn die aus Mesopotamien kommen, ist es ein kleines Heer. Und deshalb kann Abraham gegen denen kämpfen. Was aber nicht bedeutet, dass er jetzt vergleichbar ist mit, ich weiß was, mit einem assyrischen Reich. Okay, jetzt komme ich zurück zu unseren Geschichten. Es gibt diese Geschichte mit dem Pharao, es gibt die gleiche Geschichte in Parasha dieser Woche mit Avimelech. Sie gehen wieder wegen eines Hungers los. Sie gehen diesmal nicht nach Ägypten, sondern Richtung Ägypten und bleiben aber in Gerar. Ja, eben, also das ist die heutige Gazastreife. Und auf dieser Basis haben die frühe Bibelkritiker behauptet, es gibt so viele Doppelgeschichten in Bereshit, das sind alles Überbleibsel von eigentlich was zwei Texte. Und jemand hat daran gearbeitet und sie einfach kombiniert. Jetzt, schade, ich habe dieses Zitat heute nicht mitgebracht, aber es ist interessant, was für Fußnoten man manchmal bei Akademikern findet, wo sie einen Moment der Aufklärung haben. Und wo jemand sich beklagt hat über Kollegen, die so darauf, die stehen so drauf, um den Text kritisch zu interpretieren. Kritisch meine ich jetzt nicht, dass sie es mit Dissertation, also mit feinem Sinn der Kritik machen, sondern sie wollen einfach kritisieren, dass sie eigentlich die Persönlichkeit im Text und je nach welchem Text das ist, dann den Autor, die Autoren, grotesk machen wollen. Ja, so zum Beispiel darf es nicht sein, dass ein Prophet irgendwann irgendetwas hervorsagt. Darf nicht sein, kann nicht sein. Wenn ein Prophet etwas sagt und es geschieht, dann wurde es später geschrieben. Kann nicht sein früher. Es ist unvorstellbar. Dass wir aber in den Zeitungen dauernd Prognostiken haben, also ohne Prophezeiung, nicht einmal das gönnen sie den Propheten. Ja? Nicht einmal das. Natürlich für uns, die Prophezeiung akzeptieren, sieht das Ganze anders aus. Aber ich will ja betonen, die Bibelkritiker suchen eigentlich, weil es zu den Axiomen, zu den Grundwerten ihres Gebietes gehört, dass sie das suchen sollen. Allerdings, frühe Bibelkritiker haben diese Doppelgeschichten als Zeichen von verschiedenen Dokumenten, die mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählen, die dann mal kombiniert wurden. Das ist jemand hat einen Fehler gemacht. Das ist auch noch so etwas. Bibelkritiker glauben, dass das nicht nur, dass es verschiedene Autoren gab mit einem Redaktor irgendwann das zusammenbringt, sondern dass die Leute relativ unfähig waren.
Der Redakteur muss unfähig gewesen
Ja, sehr unfähig.
sein.
Nicht nur unfähig. Das Komische daran ist, es gibt, wir wissen mittlerweile von der literarischen Analyse, dass es so viele komplexe Strukturen im Text gibt. Das heißt, einerseits ist es sehr, sehr gescheit, keinen Chiasten einbauen, wie ich Pascha noch gesagt habe, Schofechter, Madame, Madame, Damo, Schofechter, diese Struktur A, B, C, C, B, A. Kann auch andere sehr komplexe Strukturen zusammenstellen, ist hingegen aber so linkshändig, kann einfach es nicht schaffen, um zwei Texte so zu verschmelzen, dass sie eine richtige Einheit bilden. Also das ist auch noch, das ist ein Prinzip der Bibelkritik, aber ich interessiere mich an unserer Parascha. Dem 1975, diesmal, wie sagt der Rambam, sagt das Kabbalat HaEmet LeMishamru. Diesmal ist es eine schöne Interpretation der Tora, die jetzt nicht, ich glaube nicht, dass er jüdisch ist, der Typ. Aber er sagt etwas Richtiges. Wo ist sein Name schon wieder, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, einen John Van Zeters. Schon mal, wie geht es? Einen John Van Zeters. Also, John könnte Jochanan sein, aber ich bezweifle, dass er jüdisch ist. Und Van Zeters ist auch sein altbewährter jüdischer Name, muss ich sagen. Also 1975 bemerkte in einem Buch namens Abraham in History and Tradition, dass das Blödsinn ist. Und warum ist das Blödsinn? Weil wenn wir unsere Parascha andächtig lesen, was ich jetzt tun möchte, nicht die ganze, diese Geschichte, dann können wir sehen, dass die Geschichte voraussetzt, dass man die Geschichte von Parashat Lech Lecha bereits kennt. Und, kennen Sie das? Dieses? Okay. Und auch, das hat er vor einigen Jahren geschrieben, 2009. Und wie heißt das, dass die Geschichte das so ist und dass die Geschichte auch nicht einfach eine Kopie ist, ja, die nicht im Gesamten passt, ja, denn verschiedene Elementen verbinden die Geschichte mit, was unmittelbar davor kommt. Also versuchen wir das mal anzuschauen. Kann ich auch einen Chumash haben? Sonst muss ich auswendig. Danke. Es gibt hier noch dieses Grüne. Also, ich bitte, dass wir den 12. Kapitel, 10. Vers und den 20. Kapitel gegangen, den 20. Kapitel, wie heißt das, aufschlagen. Okay. Fangen wir mit dem 20. Kapitel an, dann gehen wir rückwärts. Gut. Bitte erstens, Parashat Vayera, 20. Kapitel. Vaisa Misham Avraham. Und Avraham geht fort von dort, Atzah HaNegev, in den Negev hinein. Vayeshev, und er ließ sich nieder, Ben Kadesh und Ben Shur. Zwischen Kadesh und Shur. Vayagol Bigrar und er lebt in Grar. Warum ist Abraham fortgegangen? Steht eigentlich nicht. Stimmt. Keine Ahnung. Rasch jetzt schon was zu sagen, aber keine Ahnung. Vayomer Abraham el Saraishto. Und Abraham sagte zu seiner Frau Sarah, Achoti, bezüglich seiner Frau Sarah, Achotihi, sie ist meine Schwester. Vayishlach Avimelech Melech Gerar. Und der König Avimelech, König von Gerar, schickte fort. Übrigens, Avimelech ist vermutlich nicht ein Eigenname, sondern ein Titel. Weil wir auch andere Avimelechs kennen. Von denen einer Achish geheißen hat. Und deshalb ist vermutlich ist es vermutlich ein Titel. Oder vielleicht ein Eigenname, den die Könige dann sich zugenommen haben. Das ist auch möglich. Wie genau wie die Päpste machen. Okay. Vayikach et Sarah, nahm die Sarah. Vayevoelokim el Avimelech bachlom alayla. Und Gott kam zu Avimelech im Traum der Nacht. Vayomer und sagte zu ihm in Chamet, du wirst jetzt sterben. Na da isha shelakachta, wegen der Frau, die du genommen hast. Vehibu olad baal, sie ist verheiratet. Vayimelech lo karav elea. Und Avimelech aber ist ihr nicht nahe gekommen. Hat nicht die Gelegenheit gehabt. Vayomer und er sagte, Hashem, Hagoy gam tzadik tarog, lieber Gott, willst du, wie heißt es, ein Volk, willst du einen Gerechten umbringen? Machst es keine Differenzen, geht alle pauschal, ich habe nichts gemacht. Hallo Hua Marli, er hat mir doch gesagt, ach heute hieß ich meine Schwester. Vehiga mi amran, sie auch hat gesagt, ach er ist mein Bruder. Betam levavi, vom reinem Herzen. Ja, nicht, Tam ist nicht rein von. Ja, Deutsch wäre es rein, aber
unschuldig.
Ja, unschuldiges Herzen, Uvenikion, Kapalen, reine Hände, Assidi, so habe ich das gemacht. Das reicht jetzt eigentlich hier der Text. Was ist der Grund, dass er fortgegangen ist? Steht nicht. Rashi sagt, was interessant ist, das eigentlich eigentlich wichtig ist hier für unseren Schiff. Wir können auch ohne Rashi, aber Rashi fügt etwas ganz Interessantes hinzu. Aber wir wissen nicht. Das ist ganz wichtig, jetzt erst zu bemerken, dass wir nicht wissen. Hat Avraham mit Sarah gesprochen darüber? Eigentlich nicht. Steht nicht.
Ja.
Er hat ihr nicht gesagt, bitte du, machen wir das.
Ja, wenn sie nach Ägypten gehen, aber hier nicht.
Ah, genau. Das ist genau das. Also hier haben wir zwei Zeichen. Wenn wir, jetzt schauen wir uns den 12. Kapitel an, 10. Vers. Und es gab einen Hunger im Land. Und Avraham ging hinab nach Ägypten. Lagugusham dort zu wohnen. Denn der Hunger ist schwer. Hungersnot ist schwer. Und es war, als er nahe kam, in Ägypten hineinzukommen. Und dann sagte er seiner Frau Sarai, ich weiß, dass du eine sehr hübsche Frau bist. Es wird sein, übrigens, sie ist 65. Ja? Sie sieht jung aus. Also dann sagte er, als die Ägypter dich sehen werden, Vamus werden sagen, ich stoße, das ist seine Frau, dann werden sie mich umbringen. Ja? Sie werden sagen, ich bin eine Drohung, es gibt hier keine Option für Koalitionspolitik, ich bin fertig. Imrina Afotiat, bitte sag, du bist meine Schwester. Und dann, wir werden schon sehen, ja, es gibt hier einen faszinierenden Ramban, der sehr empört ist auf Avraham, wieso er seine Frau dieses Risiko aussetzt. Es gibt andere Interpretationen. Ich will jetzt nicht dort hineingehen, weil wir sind beim heutigen Shiur. Aber dann sagt das, Le Man, damit die Tavliba wurecht, dass es mir gut gehen wird wegen dir. Dass meine Seele im Leben bleibt. Ja, wenn ich tot bin, kann ich dich nicht mehr retten, ich kann nichts machen. Wenn ich lebe, dann können wir noch was organisieren.
Aber waren sie nicht irgendwie doch verwandt?
Also, das ist eine andere Frage. Tut Avraham dabei lügen? Das ist seine Antwort, ja. Er sagt hier, zu Avimelech in der heutigen Parascha, er sagt, du hast ja gesagt, sie ist deine Schwester. Er sagt, naja, stimmt, wir sind verwandt. Und wir wissen aus altnahostlichen Dokumenten, dass das Wort Bruder und das Wort Schwester sehr locker verwendet wurde. Also ein Neffe, Bruder zu nennen, wie Avraham das zu Lot sagt, ja, das stimmt, ach, immer nach, wir sind Brüder. Er ist ein Neffe, das passt. Schwester zu einer Nichte. Und sie war ja Es gibt einen Rashi, der das betont, aber das hier betont auch, ja, betont auch, dass die Interpretation von Rashi am Ende von Parashat Noach nicht schlecht ist, also die passt, Rashi hat sie auch nicht erfunden, sie kommt von unseren Weisen, dass als steht, dass Avram eine Frau nahm, die hieß Sarai, und Haran nahm eine Frau namens Milka, ja, die Tochter von, sorry, und Nachor, ja, und die Tochter vom anderen Bruder, ja, der Vater von Milka und Iska, sagt Rashi, Iska ist Sarai, das ist dort, schwebt dort, wir entdecken plötzlich eine Iska, die wir nicht kennen, die wir nicht wieder begegnen, und irgendwie, ja, wir wissen nicht, woher die Sarai kommt, aber hier lernen wir, dass sie als Schwester gilt und Avram verteidigt das. Das heißt, Rashi sagt, die Iska ist die Sarai. Es ist die gleiche, es ist eine Übersetzung vom Namen. Ja, das passt. Das passt. Es ist, ich werde nicht sagen, dass das die einzige mögliche Interpretation ist, aber es ist eine sehr vernünftige Interpretation. Okay, jetzt schauen wir weiter im 12. Kapitel, weil hier habe ich schon gesagt, damit wird es mir gut gehen, weil ich war Abraham Mitzrayim, als Abraham zu Ägypten kam, weil Ruah Mitzrayim mit der Isha, die Ägypter sahen die Frau, Kiafaim, dass sie sehr schön ist, weil Ruah Tassere Pharao, und die Fürsten des Pharao sahen sie, weil Yahalot El Pharao, und sie lobten sie dem Pharao, Vatukacho Isha mit Pharao, und sie wurde hingenommen. Okay. Und dann, Abraham Hetiv Bavura, wegen ihr wurde Abraham gut, das ist eine steht Leman Yitav li bavurecha, soll mir gut gehen. Und es wurde Gutes mit ihm getan, weil Hilo Zon Vakava Chomorim Vavadim Shachot Vaton und Malim, und er hatte, wie heißt das, Kleinvieh, Großvieh, Esel, Knechte, Magde, Maulesel und Ding, wie heißt das, und Kamele. Und die Annahme hier ist entweder, dass er einen Teil davon vom Pharao bekommen hat, oder dass er damit gekommen ist und er brauchte Land, er brauchte Weideland. Und weil er braucht eigentlich Unterstützung vor Ort, weil er kommt mit einem riesigen Lager. Das bestätigt, was ich gerade früher gesagt habe. Abraham ist hier nicht alleine gekommen. So zwei Personen kommen, sie werden gemerkt. Wer wird sie merken? Nein, er kommt, das ist eine beachtliche Gruppe. Übrigens, Klammer, gehört nicht zu diesem Schirm, aber wenn wir schon dabei sind. Kamelen finden wir in Ägypten jederzeit nicht. Und Abraham kommt mit Kamelen. Was soll das eigentlich? Ja, diese Frage ist bekannt. Menschen, die unsere Tora nicht so viel lieben, lieben das als Attacke gegen die Tora. Es steht hier nicht, dass er die Kamelen in Ägypten bekommen hat. Habe ich nicht gerade gesagt? Abraham kommt mit einer riesigen Herde und er braucht Weideland. Abraham kommt von wo? Von Ur-Kasdim. Kann es sein, dass er von anderswo die Kamele hingebracht hat und sie werden deshalb bemerkt, weil keiner diese Tiere kennt? Okay, das war nur eine vernünftige Antwort auf eine. Also, die Frage ist berechtigt. Ich muss sagen, nicht jede Frage der Bibelkritik, viele Fragen der Bibelkritik sind vernünftige Fragen, sind die Antworten, die ich nicht so akzeptiere. Aber die Fragen sind gute Fragen, man soll sie ernst nehmen. Gut. Interessant ist auch die Geschichte im 12. Kapitel wird von der Geschichte im 20. Kapitel ergänzt. Denn was sagte die Sarah zu dieser ganzen Geschichte? Der Bruder will sie so exponieren. Ibri Nachot, war sie einverstanden oder nicht?
Sie äußert sich nicht dazu.
Was? Ja, genau. Aber in der zweiten Geschichte hören wir, dass sie gesagt hat. Sie hat das bestätigt. Vihigam hiamra achihu. Und sie auch sagte, er ist mein Bruder. Da sehen wir, dass die Sarah eigentlich damit einverstanden war, mit dieser ganzen Geschichte. Sie wussten, es ist eine Lebensgefahr. Wenn die Menschen Abraham, später Abraham, als Bedrohung ansehen, weil er zu mächtig ist, dann sind sie alle fertig. Ja, das wussten sie. Sie sind an der Spitze einer riesigen Gruppe und deshalb können sie als Alliierten, potenzielle Alliierten, oder als Bedrohung gesehen werden. Allerdings sehen wir hier im 12. Kapitel, es gab einen Hunger, deshalb gehen sie los. Und er hat hier gesagt, Imri Nachotihi, Elementen, die in der zweiten Geschichte fehlen. Noch etwas. Das ist ja nicht Neues, dass die Menschen während einer Hungersnot reisen. Ist ja normal. Warum wird das hier erzählt? Was ist die Deutung dieser Geschichte? Wieso gehört diese Geschichte hier? Man hat uns eh nicht erzählt, was die geliebte Ferienort von Abraham, wo er am Sonntag gerne für den Tag hinging, ja, war auch nicht erzählt. Oder wie er sich gekleidet hat und was seine geliebten Gerichten waren, wissen wir nicht. Ja? Aber wozu wird diese Geschichte erzählt? Die Antwort ist, oder eine wichtige Antwort ist, 9 Verse früher, ganz am Anfang von Lech Lecha, das muss man nicht einmal aufschlagen, wir kennen es alle. Gott sagt zu Abraham, geh hin zum Land, das ich dir weisen, zeigen werde. Ja? Veesralegoi, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Vavarechacha, ich werde dich segnen. Vagelashmecha, deinen Namen groß machen. Veibracha, so wird ein Segen sein. Abraham geht dorthin, weil er jetzt mit dem Segen Gottes hingeht.
Und dann gibt's eine Hungersnot.
Genau. Unmittelbar, das ist diese Geschichte mit 10 Prüfungen. Asara Nisyonot. Das ist klar. Er kommt mit dem Segen Gottes zum ersten Mal nach 75 Jahren, das haben wir betont, ja, letzte Woche. Nach 75 Jahren Leben. Nach so vielen Jahrzehnten, dass er den Monotheismus lehrt und sich dabei Gefahren aussetzt, politische Drohungen aussetzt. Spricht Gott endlich mit ihm. Und dann geht er los. Ist nicht gelungen. Er muss schon wieder weg. Und Abraham beklagt sich nicht. Er weiß, Gott hat ihn gesegnet. Er geht nach Ägypten. Und eigentlich ganz, 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 ganz interessant ist, dass der große Segen von Abraham erst dann anfängt. Er scheint in jener Periode groß zu werden. In die nächste Szene nachher ist, dass Abraham und Lot so viel Vieh hatten, dass sie nicht zusammen weiden konnten. Und das ist auch ein Grund, dass ich behaupte, dass die ganze Herde hat Abraham aus Kanaan mitgebracht, sondern ein Teil davon hat er mit sich mitgebracht, war seine Herde. Ein Teil davon wurde ihm geschenkt. Ja? Und deshalb kommt er noch wesentlich reicher zurück, als er hingegangen ist. Okay, das heißt, jetzt sehen wir, wie eine Geschichte die andere Geschichte voraussetzt. Die Bibelkritiker lieben es sehr hier, dass wir haben hier in der Geschichte, im 12. Kapitel, wo ist der 12. Kapitel gegangen? Sekunde. Im 20. Ich habe den 12. losgelassen. Hier ist er. Das ist Dankeschön. Nächste Frage. So, hier ist es. Wieder zu weit. Oh, hier habe ich es. Die Bibelkritiker lieben das auch hier. Sie sehen, es heißt im ersten Vers des Kapitels war Yomer Hashem el Avram mit dem Namen Yud Kevav Keh, mit dem Tetragramm. Gott sprach zu Abraham, hier haben wir ein Tetragramm. Und ein bisschen später haben wir am Ende der Geschichte Vaynagah Hashem et Paro und traf den Pharao und sein Haus mit großen, ja, was Negaim hier sind, ist schwer zu übersetzen, aber Qualen, ja, mit großen Qualen, ist immer der Name Yud-Kivavke. Und im 20. Kapitel heißt es, der Name Gottes hier ist Elohim. Er spricht zu Avimelech, und Gott spricht zu ihm wieder, also Elohim. Ja? Und das ist auch nur so was, das die Bibelkritiker gerne haben. Das einzige Problem in der Sache, ja,
Ja, wenn es dieselbe Geschichte wäre,
ist,
würde ich den
bitte schauen wir
Gottesnamen
uns,
erwähnen. Aber
was?
es wäre eigentlich umgekehrt zu erwarten, wenn man sagt, das ist eine gemeinsame Geschichte, ursprünglich
Nein,
hat Gott
nein,
gesagt,
die Idee ist ja, das
Gottesname.
ist die Geschichte wird erzählt von denen,
Ach
die
so, jeder
gut
hat sich seinen
gewafft sind. Ja.
Gottesnamen
Aber
hineingesetzt.
schauen wir mal den letzten Vers, 17. Vers, 18. Vers des Kapitels. Ja. Es geht zusammen, man muss noch 17. Vers dazu haben. Und Abraham bat zu Gott, Elohim. Ja? Und Elohim, Gott, heilte den Avimelech und seine Frau und seine Dienerinnen und sie gebaren. ja, gebaren, gebären.
Gebaren.
Gebaren, danke. Das heißt, daraus können wir entnehmen, was für eine Art, Qualen sie durchlebt haben. Rashi sagt, wenn sie am Ende gebären sie, dann heißt das, dass sie nicht konnten, das heißt, sie waren blockiert. Sie konnten einen Verkehr haben, möglicherweise auch andere Körperfunktionen in dieser Region, die blockiert waren. Es gab ein Blockage und am Ende ist dann alles wird dann frei, bis sie eigentlich auch sogar Kinder kriegen. Ki atzor atzar Hashem, denn versperrt hatte der Hashem. Ewige Be'at kol rechem jede Gebärmutter Levet Avimelech des Hauses Avimelechs. Ja, warum habe ich mehr gesagt, als was hier steht? Hier steht nur Gebärmutter, weil Avimelech sich selbst beklagt. Schreibt bei Naga Hashem, ja, Paro, das ist auch noch eine Parallele. Beim Paro heißt es, dass Gott ihn mit Ding, wie heißt das, mit Qualen getroffen hat. Hier steht es nicht bei Avimelech, aber allerdings konnte Avimelech nicht, das heißt, Gott hat ihn nicht zugelassen, dass er die Sarah berührt. Die Sarah war ja nicht getroffen von diesem Unheil, weil sie ist ja die Gerechte. Das heißt, auch die Männer waren betroffen. Das steht allerdings nicht im letzten Vers und wir müssen es ableiten. Das ist deutlich im Text. Aber hier sehen wir, wie der Text einheitlich sowohl den Namen Elohim als den Namen Hashem nützt. Mhm. Ja? Also, wann wird der Name Elohim genützt? Insbesondere, wenn Gott zu Avimelech spricht oder wenn wir Bezug nehmen auf der Gotteswahrnehmung Avimelechs. Es scheint, dass Elohim eine irgendwie eingeschränktere Manifestation Gottes ist als Yud-Gewaffke. Mhm. Und wenn wir sprechen von was eigentlich war, dann sagen wir Kiatzor Hashem Bad Kol Rechem. Hashem hat es gemacht. Ja, das war eine klare Offenbarung, ein klares Wunder. Mhm. Aber wenn Avimelech im Traum mit Gott spricht, kann er nicht auf der Ebene Yud-Gewaffke sprechen, sondern Elohim. Bisher haben wir die Geschichten nur verglichen miteinander, aber die traditionelle Leseweise ist noch stärker. Ja? Denn was ist die Rolle der Geschichte? Wir haben schon geantwortet, was die Rolle der Geschichte im 12. Kapitel ist. Gott sagt zu Abraham, geh nach Israel und er muss plötzlich wieder weg. Das war schmerzhaft. Und hier, was ist die Rolle der Geschichte hier? Die Antwort ist, Rashi gibt uns einen Hinweis auf die Antwort. Rashi sagt uns, das heißt, Vaisa Misham Avraham Arzah Negev. Abraham reiste fort von dort. Das ist ein erster Vers des Kapitels, reiste fort von dort Richtung Negev. Von wo reiste er fort? Was ist genau vorher geschehen? Abraham hatte sich beschnitten. Stimmt? Und wo lebte er, als er sich beschnitten hat? Steht in genau, bei den Eichen von Mamre. Ob ein Elon jetzt eine Eiche ist, können wir diskutieren. Jedenfalls bei Elone Mamre. Und wo ist Elone Mamre? Ungefähr. Hebron. Ja, vier mächtige Einwohner von Hebron, einer von den vier ist Mamre. Okay. Und was ist dann geschehen? Er hat sich beschneiden lassen und dann kommt Gott in Besuchen. Bei Ra Elav, also in Besuchen nicht, Gott ist ja nicht in physischer Form, aber er hat eine Vision, Belone Mamre, und dann sieht er die drei Männer, die eigentlich Engel sind. Und dann hat erzählt Gott ihm, dass er Sodom zerstört wird. Mhm. Und dann haben wir eine Geschichte bei Sodom. Was ist die Geschichte bei Sodom? Die Engel kommen nach Sodom und also zwei von denen
retten den Lot und zerstören Sodom.
Ah, das ist zu schnell. Ein bisschen mehr Detail, weil die wichtig sind, die Details. Also was ist dort geschehen? Die kommen zu Lot und
Und Loth rettet sie ja vor den Bewohnern von
Sodom. Was wollen die Bewohner eigentlich mit denen?
Die wollen sie vergewaltigen.
Ja, genau. Ja. Die wollen sie vergewaltigen. Und was tut dann der Lot, als sie bei ihm zu Hause sind und die Leute machen eine Demo vor der Tür?
Und er versteckt sie und dann können sie irgendwie noch fliehen.
Nein, das ist zu schön. Das ist die Version, die verschönte Version. Die
Kinderversion.
Nein, was eigentlich geschieht ist, Lot sagt dann, ich habe zwei Töchter, ja, sehen Sie, Sie kennen die richtige Version. Ich habe zwei Töchter, tut mit ihnen, was ihr wollt, aber nicht mit meinen. Die Gäste zu schützen, ist uns noch wichtiger, als seine eigenen Kinder zu schützen, was sagt mir eigentlich sehr verzerrend wirkt. Allerdings will sie retten, ja, das ist ganz klar. Und es sind die Engel, die dann sagen, lass die Töchter rein. Und sie machen ein Wunder und die Menschen werden mit Blindheit getroffen. Hika basan verim. Und dann sagen sie dem Lot, du musst dich retten. Das ist es. Und er kann sich nur mit diesen zwei Töchtern retten. Und mit seiner Frau, sie flüchten, seine Schwiegersöhne, und wir werden annehmen, die verheiratete Töchter auch, lachen einfach von der Geschichte. Sie glauben ihm nicht, sie wollen nicht kommen. Und Lot geht fort. Und dann wird Sodom mit den anderen Städten werden zerstört. Und wo bleibt Lot sich retten?
Zuerst
in eine Höhle.
Zoar und dann in
eine Höhle. Was geschieht dort in der Höhle? Die kurze Version.
Töchter,
ja, die Töchter werden schwanger vom Vater. Dann sagt Rashi, Vayisam Isham Avram. Avram reist fort. Es gab so ein Gerücht bezüglich Lot, ein sehr unangenehmes Gerücht. Damit will Abraham nichts zu tun haben. Das bringt uns zurück zu, was ich gesagt habe, dass, dass Abraham in Ägypten reich wurde und nachher hat er einen Streit mit Lot, weil sie so viel Vieh haben. Das ist ganz interessant. Abraham beklagt sich im 15. Kapitel, also letzte Woche, dass er keine Kinder hat. Aber diese Geschichte läuft schon so 10 Jahren. 10 Jahre zuvor hat ihm Gott gesagt, wer schon 75 ist, ich mache aus dir ein großes Volk. Und mit 75, Frau ist 65, Kinder zu kriegen, nicht selbstverständlich, aber man beklagt sich gar nicht und findet das ganz normal. Was ist die Erwartung von Abraham? Warum klagt er nicht?
Na, dass das über Lot geht.
Eben, Lot wird als Adoptivsohn betrachtet, sein Neffe, passt. Und was geschieht dann? Sie kommen zurück aus Ägypten, die Nase ist ja hoch. Wie weiß ich, dass die Nase von Lot ein bisschen hochgekommen ist? Nicht von Vieh, dass sie einen Streit haben, das waren die Hirten. Sondern Abraham sagt zu Lot,
weil das bessere Land für sich
nimmt. Nein, nicht schlecht, aber es ist noch ein Weg. Das ist die richtige Szene, aber es ist nicht die richtige Analyse von der richtigen Stelle. Aber. Was sagt Abraham dem Lot? Sagt er, wähl dir aus.
Ja.
Was sagt er?
Aber nimmst du das, nehme ich
was Schatz, ist das und was ist jenes? Ja.
Links und rechts.
Links und rechts.
Was ist links und was ist rechts? Auf der Karte, was ist links und was ist rechts?
Osten und Westen.
Nein, wir sind nicht in Europa. Wir sind wir haben den Kompass noch nicht erfunden. Was ist vorne auf der Karte? Kedem. Kadima. Osten. Was ist rechts? Süden. Was ist links? Norden. Abraham sagt, Lot, du, wähl dir aus. Du gehst im Norden, gehe ich im Süden, du gehst im Süden, ich gehe im Norden. Was sagt Lot?
Weder noch.
Ich gehe geradeaus nach Sodom. Wo die ist eine reiche Stätte. Die Ethik und die Moral dort sind katastrophal, aber es sind reiche Städte, es gibt Wasser, wunderbar. Ich gehe weder rechts noch links. Abraham geht von dort weg. Stinkt. Ja? Okay. Damit gibt uns Rashi Hinweise auf den Weg für noch eine zusätzliche Antwort auf unsere Frage. Die Geschichte von Abraham und Sarah bei Avimelech ist verbunden mit der Geschichte von Lot. Denn in beiden Fällen will man Menschen vergewaltigen. Ja? Einerseits die Engel, die Töchter Lots, und Lot hat Verkehr mit seiner Töchter. Andererseits Sarah kommt nicht zur Vergewaltigung. Ja? Das ist ein Kontrast. Was ist gleich zwischen den Geschichten? Hier und dort bestraft Gott Menschen für ihre Sünden. Sodom und Amorah und Avimelech und sein Haushalt. Und deshalb, es gibt vielleicht noch ein paar, die ich nicht in Erinnerung habe. Ja, das habe ich gesagt. Was sagt Abimelech? Wir haben es gelesen. Was sagt Abimelech zu Gott? Hagoy gam tzadik taharog. Du wirst ein Volk, ein Gerechter auch töten. Das ist so ein nicht sehr schlüssiger Vers. Was meinen wir damit?
Ja, er kann ja
Woher?
anspielen auf Sodom,
Eben, das ist
Gottes
eine
Volk.
Anspielung auf Sodom, wo Abraham vor Gott sagt: Hashofet kol ha'aretz lo yaseh mishpat, du wirst rasha, die Gerechten werden zusammen mit den Frevelern umkommen und sie werden das gleiche Los haben. Wird der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben? Abraham bittet, dass die Gerechten gerettet werden. Was sagt Gott?
Wenn es Gerechte gibt, rettet er sie.
Er hat nicht, nein, wenn es Gerechten gibt, ist er bereit, sogar alle zu retten. Aber Gott antwortet zwar nicht, aber er rettet Lot am Ende. Das heißt, die Gerechten sind gerettet worden. Es gab allerdings nur drei. Es gab vier, also drei halt. Die Frau konnte noch gerettet werden, hat aber nicht, hat sich nicht
Nicht abgehalten.
daran gehalten, an den Regeln der Rettung. Also, wir sehen hier, dass diese Geschichte, die ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Oder besser gesagt, ja, von ihm gefallen. Sie ist nicht von irgendwo in einer Bibliothek gefunden worden und sagt: Oh, nette alternative Version, ich schiebe sie hier rein. Nein, die gehört hier. Sie setzt voraus, dass wir die frühere Geschichte kennen. Und, und die frühere Geschichte gehört ein Parshat Lech Lecha. Und diese Geschichte gehört ein Parshat Vayera. Und jetzt kann man die Frage von der Bibelkritik dennoch aufnehmen, wobei eine ganz andere Antwort nicht wichtig ist. Es ist berechtigt zu fragen, warum wir doppelte Geschichten im Bereshit haben. Aber die Antwort ist nicht, dass es von zwei verschiedenen Quellen kommt, sondern die Antwort ist, dass in der Wiederholung etwas Besonderes, also dass die Geschichte sich wiederholt oder dass eine Geschichte zweimal ausgelegt wird, erlaubt uns, eine Tiefe zu gelangen, die wir sonst nicht haben. Die zwei Schöpfungsgeschichten Bereshit im ersten und zweiten Kapitel sind das zweite Kapitel ist eine Vertiefung des ersten Kapitels. Ja? So auch bei der Sintflut. Und hier ist es sowohl eine Vertiefung als auch eine historische Wiederholung. Die Geschichte findet halt zweimal statt. Und diese Geschichte setzt voraus, dass die Geschichte sich ein drittes Mal wiederholt. Wann wiederholt sich die Geschichte ein drittes Mal? Bei Yitzhak, genau. Yitzhak und Rivka werden ebenfalls bei Abimelech kommen und eine sehr ähnliche Geschichte sein, nicht die gleiche, weil man kennt sich mittlerweile schon ein bisschen von der Familie her, aber dennoch sagte er nicht, wir können dort sehen, dass er nicht gesagt hat, das ist meine Frau, sondern er fürchtete noch immer den Abimelech und sagte, dass es seine Schwester sei. Und erst später, die waren schon anständig, die haben sie nicht einfach mitgenommen. Und er sagt nur, so der Ausgewählte vom Volk hat, der König, also spricht über sich selbst, hat fast mit einer Frau geschlafen. Aber es war nicht so direkt wie hier. Diese Geschichten, das ist, was der Ramban nennt, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Maaseh Avot, Siman Labanim, die Geschichte, die mit den Vorvätern geschehen ist, ist ein Hinweis, für was mit den Kindern später geschieht. In dieser Wiederholung der Geschichte, in dieser Vertiefung der Geschichte finden wir ganz viele Motiven. Eine der Motiven übrigens ist, dass Abraham nach Ägypten fahren durfte, aber Yitzhak nicht. Yitzhak will nach Ägypten, Gott sagt ihm, nein, nein, Gur bar Zizot, bleib hier. Interessant, kurz vor der Geburt von Yitzhak, als man noch nicht sieht, dass die Sarah schwanger ist, sonst wäre diese Geschichte nicht so geschehen. Aber Rashi betont, dass die Menschen schon in Zweifel gezogen haben, vielleicht ist Yitzhak nicht der Sohn von Abraham, sondern von Sarah, und deshalb machte Gott ein Wunder, das sind alles mit Rashim hier, aber die sehr gut mit dem Text passen, machte Gott ein Wunder, dass der Yitzhak besonders viel wie Abraham ausgesehen hat. Ja? Das heißt, wir können nachrechnen, dass eigentlich mehr oder weniger in jener Zeit die Sarah schwanger wurde. Vielleicht waren sie schon schwanger, oder sie war gerade noch nicht schwanger, aber sie wurde in gerade schwanger. Und wenn der Yitzhak entsteht, Die Abraham-Gnadigen nicht. Sie gehen, nein, nicht, ich schwöre, sie gehen nicht. Sie gehen nicht. Gott verbietet, untersagt es nicht, aber sie gehen nicht. Das ist ein, also es passt. Wenn, weil wir später wissen, dass sie nicht dürfen, können wir jetzt annehmen, dass Gott hier auch gesagt hat, geht nicht. Oder dass Gott dafür gesorgt hat, dass sie nicht, nicht das Bedürfnis fühlten, zu gehen. Ich will damit zeigen, dass diese Geschichte, auch wenn sie sich wiederholen, eher die Antwort des Rambans, Masa Wotziman Abanim, dass darin in dieser Vertiefung eine Kontinuität entsteht, die, die uns auf einen Weg bringt. Es geschehen gewisse Elemente immer wieder. Ja? Es gibt eine Wiederholung in der Geschichte, nicht nur, aber auch. Und diese Geschichten setzen ja voraus, dass man, dass man die andere Instanz davon kennt. Also sie bauen ein literarisches Gesamtstück. So, das war's für heute. Ich habe zwar mehr vorbereitet, aber das machen wir jetzt nicht, weil meine Zeit vorbei ist.
Ja.
Wenn sich jemand dafür interessieren möchte.